Wir nehmen am Neujahrsmorgen gerne die Jahreslosung. Und die steht im Epheserbrief, ist gut, bei also einem kurzen Wort, auch immer es aus dem Zusammenhang zu lesen. Epheser 5, Seite 231 in den Bibeln, die Sie haben, Vers 2, Epheser 5, Vers 2, lebt in der Liebe. War der Grund, warum wir das Hohelied der Liebe gelesen haben, auch dieses Lied vom Meer der Liebe gesungen haben. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Soweit die Jahreslosung, wir lesen es noch weiter. Und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer. Das Neujahr ist ja ein Kalendereinschnitt, ein denkwürdiger Tag. Uns animiert, alle Leute an diesem Tag sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Sie kriegen das ja mit, wenn die großen Politiker dann ihre Vorschläge verbreiten, wo ein runder Tisch gemacht werden müsste, um aus der gegenwärtigen Krise zu helfen, und die Kirchenmänner reden vom Gemeinsinn. Jeder hat Ideen, wie alles neu gestaltet werden kann. Auch jeder Privatmann macht gern ein Neujahr sich seine Vorschläge zum neuen Jahr und sagt, in diesem Jahr, da möchte ich einiges neu anpacken. So gut, wenn man solche Vorsätze sich fasst, aber das neue Jahr provoziert gerade dazu. Man sagt so im neuen Jahr, da wird also manches bei mir geändert und jetzt fasse ich einen Schluss, ab morgen wird es anders bei mir. Sie wissen, dass das eben auch seine Tücken hat, denn das Neujahr ist ja eigentlich nur ein Buchungstrick, ist ja nur ein Kalendertag, sonst ist alles geblieben. Der Winter ist noch so warm, wie er gestern war. Wir haben noch das gleiche Herz, wir sind noch die gleichen Menschen. Die Probleme und die Schwierigkeiten, die Sie im alten Jahr verlassen haben, treffen Sie im neuen genauso wieder an. Auch wenn Sie wieder ins Geschäft gehen, ist ja eigentlich alles so geblieben, wie es war. Aber das gehört mal zu Neujahr, dass man solche großen programmatischen Worte gern sagt. Und das ist eine Gefahr für uns, dass wir es eigentlich nachtun. Und Sie wissen, wie die Jahreslosungen auch gern dazu verführen, dass man über die Liebe redet. Oh ja, wir leben in einer kalten und liebelosen Welt. Und dann klagen wir über die Missstände unserer Zeit und dann nennen wir die Nöte. Aber es klingt immer ein wenig unecht. Und was ist denn da dran bei diesen so großen Ermahnungen eigentlich? Lebt in der Liebe. Also Leute, aufgepasst, guckt mal, ich bin so lieb, jetzt werdet ihr Bösen auch bitte noch lieb. Es klingt so ein bisschen, dass man den anderen zum Fenster hinaus ein paar Ratschläge gibt. Wie ist Ihnen vorhergegangen? Wenn Sie die Worte des Paulus hören von seinem hohen Lied der Liebe, leben Sie diese Liebe überhaupt? Können Sie das? Meine Liebe ist nicht langmütig. Meine eifert auch. Meine Liebe sucht das, was mich betrifft. Das ist eine ichbezogene Liebe. Vorhin beim Lesen habe ich gedacht, das sind ja alles eigentlich Anklagen, das sind Pfeile, die mich treffen. Ich habe ja diese Liebe gar nicht. Und es ist immer wieder gut, wenn wir auch am Neujahrsgottesdienst sagen, wenn da von der Liebe die Rede ist, ja, die fehlt mir. Wie kann ich denn Liebe geben in diesem neuen Jahr? Wie sieht es bei Ihnen in der Familie, in der Ehe aus? Wie sieht es bei Ihnen mit den Leuten aus, wo Sie umgehen? Was ist denn da bei Ihnen sichtbar an Liebe? Es ist immer so gut, wenn das Gottes Wort an uns ergeht, wie es Gottes Wort genau den Nerv trifft. Und da heißt mal beim Hosea, sagt Gott, eure Liebe ist wie eine Wolke, wie der Nebel am Morgen. Kaum steht die Sonne am Himmel, ist verdampft, ist weg. Keine beständige Liebe. Also, Mein erster Punkt, das größte Wunder in diesem neuen Jahr ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Es tut uns ja immer wieder gut, wenn jemand zu uns sagt, du bist der Beste. Hoffentlich haben Sie jemanden, der Ihnen das sagt. Das brauchen wir einfach. Wenn jemand sagt, ich mag dich, ich hab dich gern. Wenn jemand sagt, du machst deine Sachen gut. Wir brauchen jemanden, der uns lieb hat. Sie sind mal bewusst geworden, dass der ewige Gott und Herr heute am Neujahrstag Ihnen das zuruft. Ich mag dich. Ich hab dich gern. Ich liebe dich. Streichen Sie es in Ihrer Bibel einfach an, wo die Worte da kommen. Du bist wertgeachtet in meinen Augen. Jesaja 43, Vers 4. Du bist wertgeachtet in meinen Augen und ich hab dich lieb. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Die Liebe Gottes ist so groß, so wunderbar, so gewaltig. Schade, dass bei uns das immer so theoretisch bloß abläuft. Ich weiß, dass heute viele das positive Denken schätzen. Es ist schwierig, wenn man einfach die Realität nicht mehr ernst nehmen kann und muss überall sagen, das ist gut. Nein, das ist ein Unsinn, wenn Sie zum Bösen sagen müssen, ich will es positiv nehmen. Aber was können Sie? Sie können sich freuen an dem Wunder der Liebe Gottes. Denken Sie darüber nach. Dann haben Sie was Positives in diesem neuen Jahr. Und Sie können in jedem Augenblick der Nachtstunde, wenn Sie aufwachen, nicht schlafen können, sich erinnern an die große, wunderbare Liebe Gottes. Luther hat das mit eindrücklichen Worten beschrieben. Wenn man Gott malen wollte, dann ist nichts da als ein flammendes Herz, als eine feurige Glut der Liebe. Da gebraucht Luther ein Wort, also fast anstößig. Er redet von der Brunst der Liebe Gottes, auch im Pfingstlied. So feurig ist die, so mächtig. Nun wissen Sie, es gibt bei unserem Temperament natürlich auch noch andere Dinge, die brennen. Wir haben brennende und lodernde Leidenschaften, wir haben glühenden Zorn und wir haben Eifersucht und Hass, der auch sehr glühen kann. Aber bei all diesen Dingen, da ist am Ende Asche da, die verbrannt ist. Und bei der Liebe Gottes, da verbrennt nichts, da bleibt keine Asche übrig. Das entflammt andere und macht sie lebendig. Und sehen Sie, wenn Paulus davon redet, lebt in der Liebe, dann redet er doch jetzt, seht doch in eurem Leben zuerst mal, was Gott an Liebe an euch tut. Ich fürchte, dass es viele missverstehen, die diese Jahreslosung zur Hand nehmen und das sagen, gut, das wollen wir machen. Wir können es doch gar nicht. Unsere Liebe ist doch bloß so kurzlebig. Wir haben doch die Kraft gar nicht, um schwierige Menschen zu ertragen. Und wir sind ja manchmal mit so vielen komplizierten Leuten umgeben, die uns auf die Nerven fallen und die uns ärgern. Ich kann doch bloß von der großen Liebe Jesu herkommen. Und da muss ich zuerst mal drüber meditieren, nachdenken, nachsinnen. Wir haben noch ganz wenig entdeckt von dieser Liebe, noch ganz wenig verstanden und begriffen, was das überhaupt bedeutet. Mit welcher Liebe Gott mich umgibt, wie mächtig diese Liebe ist. Gerhard Herstegen war ja ein sonderbarer Mann, war Kaufmannslehrling und dann hat ihm das nicht gefallen, hinter den Heringsfässern zu stehen, hat sich zurückgezogen, war viel krank und dann hat er angefangen so ein bisschen mit Textilweberei und Spinnerei und er wollte Gott leben, er wollte ein wohlgefälliges Leben führen und irgendwo ist er bei diesem Nachdenken ja an diesen Punkt gekommen, wo ihm die Liebe Gottes in Jesus offenbar so groß wurde, dass er das in diesem Lied besungen hat. Ich will ins Meer der Liebe Gottes mich versinken. Terstegen wurde nachher ein ganz anderer Mensch. Er war kein Eigenbrötler mehr. Er war ein Mann der Gemeinschaft. Wie ist er den anderen nachgegangen? Wie viele Leute hat er zum Glauben gebracht? Weil in ihm die mächtige Liebe Gottes gewirkt hat. Das war ungeheuer stark und groß. Lebt in der Liebe, lebt in der Liebe. Lebt in der Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar wird. Dass das andere spüren und erkennen. Im gleichen Epheserbrief, wenn Sie bloß vorne schauen, Epheser 3, Vers 17, auf der linken Seite, wo wir aufgeschlagen haben, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, in der Liebe Jesu, dass wenn schwierige Menschen euch in der Ehre verletzen, wenn sie euch beleidigen, ihr sagen könnt wie Thomas von Kempen im Mittelalter, meinen Ruf kann niemand mehr zerstören, weil Jesus mir meinen Ruf gibt, sonst kein Mensch. Ich brauche kein Menschenlob mehr. Lass sie reden. Es tut mir gar nicht mehr weh. Ich kann einen anderen lieben, auch wenn er mir böse kommt. Also das muss ich auch noch lernen. Ich will eingewurzelt und gegründet sein. Oder im Philipperbrief heißt im ersten Kapitel, dass ihr eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis und an Erfahrung, dass ihr immer mehr merkt, was das bedeutet, diese Gottesliebe, die euch trägt. Euch kann doch niemand mehr übervorteilen, wenn Gott euer Leben segnet. Wisst ihr, dass ihr eingehüllt seid in die Liebe Gottes? Und dann ist das Leben in der Liebe ja was Schönes. Das steht im Griechischen Peripateien, das heißt herumlaufen. Lauft in der Liebe herum. Im alten Luther, sehen Sie, das ist beim Übersetzen eben, jeder weiß ja, der übersetzen muss, man kriegt nie alles mit einem Wort deckungsgleich hin. Früher stand hier wandeln und das altmodische Wort wandeln hat es natürlich schön ausgedrückt. Das heißt, das Hin- und Hergehen, das müsst ihr ausleben in allen Konsequenzen, angefangen von euren privaten Familienverhältnissen, im Umgang mit euren Kindern, die euch viel Unrecht tun. Ich weiß, wie das oft sein kann und was da manche von ihnen durchmachen. Und was an Schwerem so ertragen wird, wandelt in der Liebe Jesu. Sinn darüber nach. Seid eingewurzelt in diese große, mächtige Liebe Gottes. Paulus selber hat ja diese Liebe erst entdeckt. Er war ja vorher auch ein leidenschaftlicher Mensch und hat die Christen gehasst. Und dann kam der Zusammenbruch seines Lebens auf diesem Ritt nach Damaskus. Und da war dann der entscheidende Punkt, als ihm der Seelsorger Ananias begegnet ist und ihm zugesprochen hat, dass die ganze Schuld seines Lebens vergeben werden kann. Da kann man die Liebe Gottes erst richtig ermessen. Wie groß ist die Liebe? Vergebung ist unter Menschen nicht denkbar, so wie Gott uns in seiner Liebe beschenkt. Paulus sagt später, die Liebe Gottes sei wie mit Eimern in sein Herz ausgeschüttet. So, das sei so ein richtiger mächtiger Strom gewesen, eine Bewegung. Und ich habe entdeckt, dass Leute, die das so erlebt haben, so ganz unmittelbar aus einem ganz notvollen, kaputten Leben, in ganz besonderer Weise die Liebe Gottes leben konnten. Gerade auch in den großen diakonischen Liebesbewegungen. Da sind in unserem Land so viele Einrichtungen der inneren Mission entstanden. Da haben sich junge Leute in den Diakonissendienst gemeldet und zum Pflegen der elternlosen Kinder, weil sie auf einmal bewegt waren, wie Jesus in ihrem Leben voller Liebe da ist. Und wenn Sie da in den alten Biografien immer wieder stöbern, merken Sie, wie auch diese Leute, die tätig waren, von so einer unendlichen Liebe waren und doch so zielgerichtet, die nicht einfach. Das war keine kriecherische Liebe, sondern eine Liebe, die wie Jesu Liebe gewinnen will und die das Leben gibt. Lebt, wandelt in der Liebe, das ist wie ein Atemholen der Seele, das ist wie ein Hören, ein immer neues Erkennen, ein immer neues Staunen, jeden Morgen neu. Die Liebe Gottes umgibt mich, der Herr ist da, er kann mich nicht herausholen. Also woher wissen Sie, dass Gott sie lieb hat? Woher wissen Sie, dass Jesus sie lieb hat? Sie können es nicht ablesen, bloß weil Sie einen gefüllten Eisschrank haben an den Gütern dieser Welt. Sie können es auch nicht an Ihrer Gesundheit ablesen, denn Gott hat Sie auch noch lieb, wenn Sie krank sind. Woran können Sie es ablesen? Sie können es immer nur ablesen an der Liebestat. Und darum gehört das dazu. wie Christus sich selbst für uns gegeben hat. Das ist die Tat der Liebe. Er hat sich für mich dahin gegeben. Und der Opfertod Jesu bleibt das unvergleichliche Zeichen. Und alles, was wir an Liebe darbringen, ist in keinem Verhältnis dazu. Das ist so überwältigend groß. Jetzt sind wir beim Zweiten. Keine Liebe ohne Opfer. Gerade das Beispiel der Liebe Jesu macht es deutlich. Liebe fordert ein Opfer. Unsere menschliche Liebe, die wollen wir oft ohne Opfer leben. Dass sie nur aus dem Gefühl herauskommt. Ich weiß nicht, es ist ganz theoretisch und es ist immer die Gefahr, wenn man so eine Predigt kommt, dann schweifen ihre Gedanken schon wieder ab. Da müsste man jetzt lang drüber nachdenken, dass viele junge Leute Liebe nur romantisch verstehen und nicht begreifen, Liebe fordert ein Opfer. Steht ja davor im ersten Vers, so folgt nun Gottes Beispiel. Da hat es im Altluther geheißen, seid Gottes Nachahmer. Seid eine Kopie Gottes. Seid eine Kopie Gottes. Das ist ja viel, unglaublich, ja. Wir schaffen das nicht. Aber bemüht euch doch, dass die Liebe Gottes so unmittelbar durch euer Leben zu anderen kommt. Und bei der Liebe Gottes war es ein Opfer. Das, was der Abraham noch nicht bringen musste, als er seinen Sohn Isaac auf den Hügel Moria geschleppt hat, das hat Gott gegeben. Und Liebe kostet Opfer. Liebe kostet Opfer. Jetzt ist das so schwierig, weil wir das Haupthindernis sind. Jetzt verstehen Sie, warum der Ter Stegen gesagt hat, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Das größte Hindernis bei der Liebe ist unser ich-bezogenes Leben. Wir sind ja alle von unserer Zeit so angekränkelt und wir leben das so. Lebt die Liebe und jetzt, das fordert ein Opfer. Welches Opfer? Die Hingabe meines ganzen Lebens. Das ist wichtig, dass jetzt mein ganzer Werktag mit allem Tun, meine ganzen Lebensbeziehungen, meine Arbeit, alles dazugehören soll. Also wenn ich darüber predige und Sie wissen, wie viel man schuldig bleibt. Aber Gott sagt, jetzt heiligt doch euch, stellt euch doch in diese Liebe hinein, lebt diese Liebe Gottes. Es geht nicht nur um eine humanistische Liebesduselei, sondern es geht um diese gelebte Liebe Gottes als Opfer darbringen. Ich habe gestern einen Brief bekommen von unserem Tiefbauingenieur und Brunnenbauer Matthias Stahl, dem Neffen von unserer Frau Hilde Stahl, die heute an der Orgel dient. Und er berichtet, wie sie so eine große Freude erlebt haben, einen Brunnen gegraben mit der Hand. Und da gibt so viel Wasser, sei der beste Brunnen des ganzen Jahres gewesen. Und wie sie sich gefreut haben, einen Gottesdienst gemacht haben, einen Dankgottesdienst und so weiter. Aber dann schreibt er am Ende, der Vorsitzende des Wasserkomitees der Gemeinde sagte am Schluss in einer kleinen Rede, er könne es kaum verstehen, dass ich als Musungu, als Europäer, selbst in den Brunnen gestiegen sei und eigenhändig gegraben habe. Sie wissen, wie gefährlich das immer ist, wenn da unten der Sauerstoff aufhört, dass man da ums Leben kommen kann, ist ein Risiko. Normalerweise seien die Europäer ja die Chefs, die andere für sich arbeiten ließen. Ich habe ihm dann geantwortet, Jesus war auch kein Chef, sondern ist gekommen, dass er diene und gäbe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist herrlich. Wenn ein junger Mensch das begriffen hat, das kann er nur begreifen durch erfahrene Wunder der Erlösung in Jesus. Und Sie wissen, wie dieses Beispiel der Liebe das Opfer bringt, oder andererseits verstehe ich nicht, dass du das für mich gemacht hast, das bin ich doch gar nicht wert. Dass das so groß ist und so viel Eindruck macht. Darf ich es in einem anderen Beispiel deutlich machen? Ein junges Mädchen, Tochter eines Gouverneurs in Finnland, wird bei einer Bibelstunde genau von dem Vers getroffen, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sie ist ganz durcheinander. Liebe Gottes. Die Liebe Gottes so groß. Sie bittet ihren Vater, bring mich nach Hause. War ein kluger Vater, der dachte, ich will gar nicht fragen, was sie hat. Sie ist ganz verdreht. Das Mädchen kann nicht schlafen. Denn sie hat am Tag erlebt, in ihrem großen Gouverneurssitz, wie da Inhaftierte der nahen Haftanstalt Reparaturen durchgeführt haben. Und dieses sensible Mädchen redet dann mit einem dieser Gefangenen über die Liebe Gottes. Und er sagt zu ihr: Junges Fräulein, das müssen Sie uns einmal hinter unseren Gitterstäben sagen. Hier können Sie schön reden. Das war Mathilda Wrede. Jene Frau, die die Gefangenen nachher begleitet hat auf ihrem Weg nach Sibirien, die die Gefängnisse aufgesucht hat, bis ihre Lebenskraft verbraucht war, ich meine nicht, dass etwas Besonderes von uns gefordert wird, gar nicht die großen Taten, diese spektakulären Dinge. Ich meine immer wieder diese ganz normalen Schritte im Alltag, diese Beweise der Liebe Jesu, Liebe nicht ohne Opfer, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Wir wollen wegkommen von diesem Liebesgewäsch, von diesem Geschwätz. Wissen Sie, das geht uns allen leicht über die Lippen und dann merken wir das so pharisäisch oder so unecht. Wie dieser Missionar, der vor die Einheimischen hinstand und sagt: Ich habe ja euch alle so lieb, ich könnte euch alle in den Arm nehmen. Und dann sagt der andere: Warum spricht er dann unsere Sprache so schlecht? Warum lernt er sie nicht besser, wenn er uns so lieb hat? Es kostet immer ein Opfer, um auf den anderen zuzugehen, ihn lieb zu haben und ihm auch die Liebe Jesu zu zeigen. Aber noch ein letztes: Achtung, Fälschung. Achtung, Fälschung. Ja, gerade das mit der Liebe, das ist gefährlich. Und wir wollen da auch noch dran denken. Es war mir wichtig, dass wir es einfach nicht in diesem so gefährlichen Sinn am Neujahrstag nehmen. Aha, jetzt habe ich wieder das Motto fürs neue Jahr und ich lebe die Liebe und so. Nein, wir wollen ganz echt bleiben. Wir bleiben viel schuldig. Aber wunderbar, dass wir wissen, woher wir Liebe beziehen können, die wir weitergeben. Das hat mich immer beeindruckt an der Nordsee, wenn man dort am Ufer war und die Ebbe kam, dann lagen die Boote im Schlick. Und wenn dann die Flut zurückkam, da ist das Wasser so um die Boote rumgegangen und dann langsam sind die Boote getragen worden von dieser Wasserflut. Und dann waren sie im Wasser liegend, herausgehoben aus dem Schlick. Bin überzeugt, dass es bei Ihnen genauso geht. Je mehr Sie eingewurzelt und gegründet sind in der Liebe Gottes, umso mehr werden Sie getragen von dieser Liebe Gottes. Und das wird Ihr ganzes Leben zeichnen. Es gibt ja nichts Beglückenderes, als Liebe weiterzugeben. Oder haben Sie wirklich Freude, wenn man böse Worte weitergibt oder böse Taten tut? Hat niemand Freude dran. Nur Liebe erfüllt und macht fröhlich. Aber man kann aus dieser Liebe sich auch selber ausklinken. Das ist ganz tragisch. Und das passiert leider häufig. Und da will ich eine Not ansprechen, die heute ganz verbreitet ist unter Christen. Ich denke, für uns ist nicht die Gefahr da, wie der verlorene Sohn, der vom Vater wegläuft und sagt: Vater, ich pfeife auf deine Liebe. Ich glaube, das machen wir gar nicht so. Wir alle sind gefährdet von der Bitterkeit. Das ist eine ganz große Not. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass alte Leute noch ihren Eltern zürnen, die schon Jahrzehnte tot sind, und sagen: Ich habe so viel Unrecht erfahren. Da kommen Dinge zum Vorschein, eine Ohrfeige vom Religionslehrer, und das habe ich ihm nie verziehen. Man kann die frömmsten Gebete sprechen und ganze Bibelpartien auswendig, aber die Bitterkeit im Leben ist gekommen. Wissen Sie, was Bitterkeit ist? Das ist eine Reaktion auf etwas Unrecht, das wir erfahren haben. Verständlich. Jeder von uns hat das durchgemacht. Und da wollen wir mit gleichen Waffen zurückschlagen und sagen: Jetzt strafen wir den anderen. Das ist dumm, wir strafen ihn ja gar nicht, wir strafen nur uns selber. Mit der Bitterkeit strafen wir nur uns selber. Aber das geht so tief, dass zum Schluss unser ganzes Seelenleben zerfressen wird. Niemand kann sie dort so heilen wie der ewige Gott und Herr. indem sie Bitterkeit als Sünde erkennen, als ganz große Selbstliebe und unerlaubte Selbstliebe. Wenn sie im Leben Unrecht erfahren haben, dann wissen sie, dass der Herr es ihnen zugemutet hat, weil er gemeint hat, sie hätten die Lektion eben auch noch gebraucht. Aber mit der Bitterkeit zerstören sie sich selbst und machen sich liebesunfähig. Darum gibt es unter Christen so viele verbissene Leute mit einem traurigen Gesicht. Leute, die zwar von der Liebe Großes reden, die singen können vom Meer der Liebe, aber die immer nur an sich denken und ihre Wunden lecken. Ihre Wunden, ihre uralten Wunden, statt dass sie die Vergebung Jesu drüber ausbreiten und sagen, Herr, was ist das alles? Ich bin ja überschüttet von deiner Güte. Ich bekomme ja so viel Liebe, wie ich gar nicht verdient habe. Kein Mensch hat von anderen Mitmenschen das heimgezahlt bekommen, was eigentlich jeder von uns verdient hätte. Wir sind nur wirklich Leute, die die Realitäten immer klar sehen. Ich kann es bloß Ihnen ans Herz legen. Es gibt keine erlaubte Bitterkeit. Bitterkeit ist das Haupthindernis, um Liebe zu leben. Und wenn Sie das erkannt haben, dann können schon viele seelische Schädigungen im Leben von Menschen geheilt werden. Das ist eine ganz, ganz große Not. Aber es macht uns liebesunfähig. Es belastet uns. Es raubt uns einen klaren Blick. Es macht uns auch unfähig zum Zusammenleben mit anderen. Legen Sie das Unrecht, das Sie empfangen haben, Gott in die Hände, so wie es Josef getan hat. Herr, du musst es richten. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Denken Sie, wie Jesus gebetet hat in Gethsemane, dein Wille geschehe. Und wenn du es zulässt, Herr, will ich es aus deiner Hand nehmen, auch das Bittere. Aber bleiben Sie nicht stehen in dieser merkwürdigen Sache der Bitterkeit, in diesen bitteren Gefühlen. Legen Sie es ab am Anfang des neuen Jahres und sagen, ich will mich freuen, ich will anstatt an mich zu denken, auch in der falschen Selbstliebe und in der Selbstbemitleidung, ganz gefährlich, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe Jesu mich versenken. Amen.